Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Union Berlin gegen den FC Bayern München. Das wäre vor einigen Jahren noch eine klare Sache gewesen. Inzwischen haben sich die Unioner aber in der Bundesliga etabliert. Und wenn dann den Bayern noch die Champions League in den Knochen steckt, dann kann auch mal ein Sieg für den Außenseiter rausspringen. Und genau das wäre heute fast passiert. Lars Becker.
Die mögliche Sensation ist zwar ausgeblieben, aber der erste FC Union schafft gegen die großen Bayern eine dicke Überraschung, holt mit dem 1:1 einen hochverdienten Punkt. Es war sogar mehr drin für die Eisernen. Das Team von Trainer Urs Fischer hatte die Mehrzahl und auch die besseren Chancen.
Da waren wir ja zu unpräzise, vielleicht auch ein bisschen zu unruhig. Das haben wir nicht konsequent zu Ende gespielt. Auf der anderen Seite hätte es auch nochmals einschlagen können. Also von daher bin ich wirklich zufrieden mit dem Punkt.
Avonie scheiterte nach 50 Sekunden am großartig reagierenden Neuer. Und Prümmel erzielte dann nach 4 Minuten per Kopf mit seinem ersten Bundesligator die 1:0-Führung. Union mit Kontern jederzeit gefährlich gegen müde wirkende Bayern. Deutlich mehr Ballbesitz, aber kaum zwingende Aktionen, wenig Chancen. Die Münchner insgesamt enttäuschend und Trainer Hansi Flick unzufrieden.
Gerade in der ersten Halbzeit natürlich schon gesehen, dass auch so ein bisschen das Selbstvertrauen nicht ganz so da war auf dem Platz. Man hat eher den sicheren Ball versucht zu spielen oder auch mal den hohen Ball. Ja, mit der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, war ich zufriedener. Aber es ist schon so, dass wir besser Fußball spielen können.
Lewandowski erzielte nach 67 Minuten immerhin den 1:1 Endstand. Sein 175. Treffer im 200. Bundesligaspiel für die Bayern. Union verdient sich das Unentschieden durch eine leidenschaftliche Teamleistung und Keeper Lutes Rettungstat kurz vor Schluss.
Lucien Favre und der BVB sind immer nur ein schlechtes Spiel von einer Krise entfernt. Das haben die Ruhr-Nachrichten vor etwas mehr als einer Woche geschrieben. Was nach einem sehr schlechten Spiel passiert, das werden die Dortmunder in den nächsten Tagen erleben. Nach der 1:5 Niederlage gegen Stuttgart steht erneut der Trainer in Frage. Anne van Eickels berichtet.
Vorgeführt von einem Aufsteiger. Der Ist-Zustand des BVB im Dezember 2020.
Wir haben all das vermissen lassen, was Stuttgart uns vorgemacht hat.
1:5 gegen den VfB Stuttgart. Eine peinliche Niederlage für BVB-Mannschaftskapitän Marco Reus.
Es ist so bitter, das zu sagen, aber verdient verloren. Wir hatten Glück, dass wir nicht noch mehr Tore kassiert haben.
Die dritte Heimniederlage in Folge und nur ein Sieg in den vergangenen 5 Pflichtspielen für die Mannschaft von Lucien Favre.
Es wird schon wieder besser gehen. Aber wir müssen das schaffen.
Diese hilflose Aussage von Lucien Favre nach dem 1:5 entspricht dem Geist der Dortmunder Mannschaft. Durchhalten, das wird schon. Schließlich wurde der BVB im November doch noch belobhudelt. Aber es wird nicht, weil die Einstellung der BVB-Profis wieder einmal nicht stimmt in dieser Phase der Saison. Zu viele Spiele, keine Ausrede für Marco Reus.
Wir sind es gewohnt, englische Wochen, klar ist es hart, aber das ist für mich kein Grund.
Es geht bei Borussia Dortmund wieder einmal um Grundsätzliches.
Wir müssen das Spiel analysieren und müssen einfach im Gesamten sprechen, weil wir haben jetzt noch 3 Spiele vor der Brust und wir wollten alle 4 Spiele gewinnen. Jetzt haben wir 1 ganz, ganz deutlich verloren und das auf eine Art und Weise, die beschämend war. Und wir müssen im Team einfach sprechen.
Die BVB-Verantwortlichen sprechen nicht nach der Niederlage gegen Stuttgart. Absagen bei Interviewanfragen. Man müsse die Situation erstmal aufarbeiten. Daher auch keine Antwort auf die Trainerfrage. Lucien Favre kennt die Diskussionsmechanismen rund um den Club.
Das weiß ich. Ich kenne das. Es gehört dazu. Das ist ganz normal.
Und durch die Schwäche der Dortmunder kristallisiert sich immer mehr RB Leipzig als härtester Konkurrent der Bayern im Meisterschaftskampf heraus. Nach dem 2:0-Sieg gegen Bremen ist RB punktgleich mit dem Tabellenführer, trotz der hohen Belastung.
Es ist nicht einfach, immer wieder auf höchstem Niveau zu performen, aber das zeigen wir einfach Woche für Woche jetzt gerade eben. Wir sind richtig gut im Lauf und heute auch ein verdienter Sieg wieder. Selbst wenn wir letzte Woche 3 richtig intensive Spiele hatten, ziehen wir trotzdem das Spiel überlegen, finde ich, und verdienen einfach die 3 Punkte und wir sind sehr froh darüber.
Sagt der Leipziger Stürmer Yusuf Paulsen. Borussia Mönchengladbach scheint die Belastung hingegen nicht ganz so gut wegzustecken. Nach dem Einzug in die K.O.-Runde der Champions League reicht es gegen Hertha BSC nur zu einem 1:1. Christian Schulze.
Komplett zufrieden waren nach dem Spiel beide Seiten nicht, denn die Punkteteilung hilft weder Mönchengladbach noch Hertha BSC richtig weiter. Nach einer ersten Halbzeit ohne wirklich große Höhepunkte gingen die Gäste in Führung. Matteo Guendouzi traf in der 47. Minute per herrlichem Schlenzer. Doch das 1:0 tat der Hertha nicht wirklich gut, Berlin danach zu passiv und die Borussia war geweckt. Für deutlich mehr Offensivdrang wurden die Gastgeber belohnt, Breel Embolo traf zum verdienten Ausgleich nach 70 Minuten. Danach hatten beide Teams noch Torchancen und hätten das Spiel gewinnen können. Auch deshalb waren anschließend beide nicht komplett zufrieden.
Im Tabellenkeller verschafft sich der 1. FC Köln ein wenig Abstand zu den Abstiegsplätzen durch ein 1:0 in Mainz, das Florian Winkler beobachtet hat.
Kölner Erleichterung auf der einen, Mainzer Frust auf der anderen Seite. Der FC erkämpfte sich drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Tor des Tages erzielte in der 55. Minute Elvis Recepcay, der völlig unbedrängt aus gut 10 Metern traf. Die Mainzer über weite Strecken offensiv viel zu harmlos, taten sich gegen defensiv gut stehende Kölner lange schwer. Ein rein hessischer Wachmacher war die gelb-rote Karte für Kölns Duda eine Viertelstunde vor Schluss. Die 05er dann druckvoller und hatten gute Chancen, wenigstens noch einen Punkt zu holen. Doch der FC rettete das knappe 0:1 über die Zeit und landete den nächsten Befreiungsschlag im Abstiegskampf. In dem stecken die Mainzer nach der zweiten Pleite in Folge noch tiefer.
Einen kleinen Befreiungsschlag gelingt auch dem SC Freiburg durch einen 2:0-Sieg gegen Bielefeld. Ein Arbeitssieg, mein Trainer Christian Streich.
Für die Mannschaft gibt's Lob, weil die Mannschaft alles reingehängt hat. Viele Rückpässe von Bielefeld, von der Mittellinie, müssen die ganze Zeit anlaufen, weil sie halt der Ortega ins Spiel bringen wollen. Und dann mit langen Bälle auf Klos. Wir haben alles abgearbeitet. Und habe Torchancen gehabt, habe sie nicht genutzt und habe immer daran geglaubt. Bin sehr froh, dass die Mannschaft diese Haltung hatte und sinnbildlich ist, dass zwei eingewechselt werden. Das hatten wir letztes Jahr öfters und dann auch Spieler mitentscheiden.
Sagt Freiburgs Trainer Christian Streich. Die Freiburger jetzt mit 4 Punkten Vorsprung auf Bielefeld, die den Relegationsplatz belegen. Sven Hannawald und Martin Schmidt. Das sind große Namen in der deutschen Skisprunghistorie. 2002 landen sie bei der Skiflug-WM auf Platz 1 und 2. Das letzte Mal, dass das zwei Deutschen gelingt, bis heute. Denn in Planitza segeln Karl Geiger und Markus Eisenbichler zu Gold und Bronze. Martin Thiel berichtet.
Das Einzige, was fehlte, war der Jubel der Massen, das Fahnenmeer aus Schwarz-Rot-Gold. Ansonsten war es ein perfekter Tag aus deutscher Sicht. Gold und Bronze, zwei bayerische Kumpels auf dem Siegertreppchen. Karl Geiger war der Konstanteste in allen 4 Durchgängen und siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und eben Kumpel Markus Eisenbichler. Geiger, dessen Frau hochschwanger zu Hause ist und der erst kurz vor der Weltmeisterschaft zum Team stieß, konnte sein Glück kaum fassen.
Ich hätte es vor dem Wochenende nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe zwar gewusst, dass ich die Chance mag, dass ich hier gut fliegen kann, aber dass es gleich so gut läuft und dann wirklich ein Sprung nach dem anderen, wie an der Schnur, also ich bin baff.
Flüge auf 240,5 und 231,5 Meter reichten am Ende, um seinen härtesten Konkurrenten Halvar Egner Granerud gerade so abzufangen. Am Ende betrug Geigers Vorsprung 0,5 Punkte, ein Hauch von nichts. Dritter wurde Markus Eisenbichler, der seinem Freund Karle den Sieg fast mehr gönnte als sich selbst.
Ja, voll geil. Ich bin mega happy, war echt brutaler Fight jetzt die 2 Tage. Mit dem Karl auf alle Fälle gratuliere ihm voll. Gönne ich ihm vom Herzen, wirklich. Da ist mir scheißegal, ob ich da jetzt 3., 4. oder 5. gewesen war. Freut mich wirklich mega.
Mit Gold und Bronze dekoriert sind die deutschen Skiflieger jetzt natürlich auch die großen Favoriten beim Teamfliegen.
Weniger gut ist es für die deutschen Biathleten bei der Verfolgung in Hochfilzen gelaufen. Kein Top-10-Ergebnis, bester Deutscher war Benedikt Doll auf Platz 11. Und der Grund ist vor allem am Schießstand zu suchen. Doll schießt 3-mal daneben.
Das regt mich echt richtig auf. Total eigentlich nicht die Konzentration hochgezogen beim Schießen und so leichtsinnig die 2 Fehler geschossen. Ich krieg einen sicherlich noch auf den Deckel von unserem Schießguru, aber ja, die 2. Runde ist man dann halt gleich hinten.
Auch die anderen Deutschen hatten beim Sieg von Quentin Fillon-Maillet Probleme beim Schießen. Der Frauenstaffel hat hingegen nur 0,2 Sekunden auf das Podest gefehlt. Schlussläuferin Denise Herrmann hatte aber einfach nicht mehr genug Punch im Schlussspurt gegen Schweden.
Ich fühle mich zurzeit irgendwie, mir schießt es noch gerade so rein. Meine Beine da gerade in der letzten Abfahrt, da konnte ich nicht so aerodynamisch, wie ich wollte, runterfahren. Und den Windschatten nicht so gut nutzen, wie ich dachte. Ja, dann hat es leider ein bisschen gefehlt auf der Zielgeraden.
Mehr Glück hatten die Norwegerinnen bei ihrem Sieg vor Frankreich. Für die deutschen Handballerinnen hätte die Vorrunde bei der EM deutlich besser laufen können. Für den Einzug in die Hauptrunde hat es trotzdem gereicht. Und dort zeigt die Mannschaft zum Auftakt eine gute Leistung und siegt gegen Ungarn mit 32:25. Thorsten vom Wege.
Im ersten Hauptrundenspiel gegen die weiterhin punktlosen Magyarinnen bewies die Mannschaft von Herrn Groner kämpferische Qualitäten und Nervenstärke. Eine frühe Führung konnte nicht gehalten werden, dann dominierte das DHB-Team zwar die erste Halbzeit, doch zur Pause stand es nur 13:11, weil sich die Ungarinnen immer wieder heranarbeiteten. Nach dem Wechsel dasselbe Bild, Deutschland setzte sich früh auf 17:11 ab, Ungarn kam erneut wieder heran, hatte beim 21:20 für die Deutschen die Ausgleichschance, aber Torfrau Nadine Eckele hielt und fortan lief es wieder besser. Beim 27:22 war die Partie 5 Minuten vor dem Ende praktisch entschieden. Mit 2 weiteren Siegen könnten die DHB-Damen nun aus eigener Kraft sogar das Halbfinale erreichen. Der nächste Gegner ist allerdings am Montag kein geringerer als Weltmeister Niederlande.
Und Formel-1-Pilot Max Verstappen holt beim letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi die Pole Position. Er startet vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton im Mercedes. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.